Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Future Limited, dem Science-Fiction-Podcast. Und ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich habe schon so ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich auf den heutigen Abend schon eine ganze Weile gefreut habe. Wir sind ein bisschen on the road sozusagen. Ich zu Gast in der Villa Co., so im Dachgiebel von der Wohnung von Sebastian Co., der hier oben so ein richtiges kleines Studio freigemacht hat. Sebastian Co., wenn ihr uns länger hört, ist ein alter Bekannter dieses Podcasts, den wir immer rufen, wenn es um die Deep Dives geht und ums Kino, ums Cineastische. Und wir haben ihn heute eingeladen, Jochen Dreyer und ich, weil wir über Dune reden wollen. Jochen Dreyer, Max von Malotki natürlich wie immer mit dabei. Wir sagen hallo.
Hallo, hallo Sebastian.
Hallo Jochen, hallo Max. Wie toll, dass ich dabei sein kann.
Wir werden es so machen, weil wir wissen, dass es ein großes Thema ist, weil es um einen Film geht und es gab schon mal einen alten Film, es gibt eine Buchvorlage und es gibt unheimlich viele Verweise, es gibt eine Riesendiskussion um Dune. Wir werden zwei Teile machen dieses Podcast. Das hier ist Teil 1, das heißt, wir werden uns erstmal kümmern um den Film direkt und alles, was uns ästhetisch so angefixt hat und erzählerisch gesehen. Und danach werden wir im zweiten Teil so ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen auf Metaebenen schauen, was man alles so aus dem Film rauslesen kann. Da gibt es super, super spannende Sachen, kann nur empfehlen, beide Teile zu hören. Wir starten mit Teil 1 und wir starten, wenn das möglich ist, mit einer Geschichte von Sebastian Co., der nämlich, und ich finde diese Geschichte so großartig, ich hoffe, er erzählt sie jetzt, Denis Villeneuve, den Regisseur von Dune, schon mal privat kennengelernt hat und die Story ist einfach geil.
Ah.
Ja.
Ja, also, ich war in Toronto auf dem Filmfest, das ist das ganz großes internationales Filmfest und ich war da mit meinem allerersten Film und war natürlich total aufgeregt und dann gab es einen Empfang für junge Filmregisseure in einem Restaurant und dann bin ich da früher hingegangen und dann an so einem Tisch, da sitzen dann andere junge Regisseure,
klar,
ne? Und die sitzen dann da und
mingeln, man soll sich treffen,
genau,
man soll sich treffen,
man soll sich austauschen,
klar,
und
logisch.
Das ist so in Sektionen eingeteilt, also in dem Fall war das, glaube ich, die Europa-Sektion plus Indien, das war irgendwie gemischt zusammen,
mhm,
und dann bin ich da so hingekommen und dann hab ich den Kellner gefragt, wo ist denn so mein Tisch, und dann hat er mich an den Tisch geführt und dann saßen da so ein paar Leute und dann habe ich natürlich so rumgefragt und was denn wer so macht und welche Filme da so sind und dann ist da so ein Typ, der spricht ja auch mit ihrem französischen Akzent und dann habe ich gesagt, oh, was machst denn du so für Filme, und ich dachte, das ist natürlich auch ein Debütregisseur, genauso wie ich, und ich so, oh ja, cool, und kannst du bestimmt Xavier Dolan, der ist ja der richtig große Filmemacher. Xavier Dolan, muss man wissen, ist so in Arthouse-Kreisen total bekannter Filmemacher, kennt aber, glaube ich, sonst keine Socke. Aber der so, ja, ist Xavier Dolan-Land. Und ich frage ja, und was hast du so gemacht? Und ja, ich habe auch einen Film hier laufen auf dem TIFF und vorher in Cannes. Und ich so, oh ja, in Cannes, das ist beachtlich.
Nicht schlecht, verrückt.
In der Debütsektion nehme ich an, nee, im Wettbewerb. Und ich so, okay, im Wettbewerb. Und er so, ja, und dann habe ich, wer spielt denn da mit? Ja, Emily Blunt spielt damit. Und dann habe ich so langsam gerafft, oh Gott. Ja, der sitzt hier, verdammt nochmal, verdammt großer, dicker Fisch vor mir. Und ich hatte aber Sicario noch nicht gesehen und habe dann immer noch weitergefragt und gesagt, Sicario ist ja cool, cooler Film. Und der war aber total freundlich, total netter Typ,
oh,
hatte so eine Weste an. Und dann kam aber auch ein Kellner und hat mich dann so langsam weggezogen aus diesem Bannkreis, der sozusagen Hotshots von den Filmregisseuren. Und ich bin dann an meinen Tisch gekommen und fand den aber tatsächlich extrem sympathisch. Also auch wie er seine eigene Stadt dann als Xavier Dolan-Stadt bezeichnete und sich auch echt gar nicht da irgendwie in den Vordergrund gedrängt hat. Wahrscheinlich auch dachte, was für ein putziger Kerl.
Du, aber ganz ehrlich, ich glaube, du bist ja selber auch als Regisseur tätig. Also wenn ein Spot so eine Mischung haben muss aus die Ruhe weghaben und alles unter Kontrolle haben wollen in den richtigen Momenten, dann doch der, ne? Wo du so, ich glaube, das ist für den der geringste Stress, vor allen Dingen, weil Sicario zu dem Zeitpunkt war ja auch schon klar, ist ein ziemlich geiler Film gewesen. Der wird jetzt nicht gedacht haben, ich bin etwas unsicher, was meinen Platz in der Welt anbelangt und jemand kennt mich nicht so gut. Ich glaube, ich gehe nach Hause und weine. Das wird bei dem nicht der Fall sein, ne?
Nein, natürlich nicht, ne? Also das war klar, aber es...
Dennis ruft an.
Ja, Denis Villeneuve ruft an, ja.
Ich habe gerade deine Geschichte erzählt. Ja, Mensch. Ja. Ja,
Schöne Grüße, richtig aus.
Ja.
Schöne Grüße.
Ach Mensch, immer dieser Anruf aus Toronto, ne?
Ist auch irre, dass ihr so gut Deutsch kann.
Ich könnte jetzt so tun, als hätte ich mein Handy vorher natürlich leise gemacht und nur Sebastian würde das passieren, aber ich mache mein Handy jetzt auch mal leise, damit es mir nicht
auch da habe ich passiert. Die Chance kurz zu sagen, also Sebastian, wenn ich du wäre, würde ich halt schon jeden Podcast mit Dennis Villeneuve hören, ne? Weil er wahrscheinlich irgendwann mal genau diese Geschichte von der anderen Position aus erzählt. Und dann kam da dieser junge Deutsche und der kam nicht drauf, wer ich bin. Und ich habe ihm immer noch so Hinweise gegeben. Ja? Und so. Und ich glaube, es war ihm später unangenehm. Er wurde dann vom Kellner auch an seinen Tisch gebracht.
Ja, das war schon, ja. Aber wie gesagt, also er hatte wirklich viele, viele Hinweise ausgestreut. Und
mit Emily Blunt in Cannes. Cannes mit C. Ja. Ach, Cannes mit C. Ah, ja, aber nee, also ich finde die Geschichte super, weil es zeigt zwei Sachen. A, was für ein cooler Kerl Sebastian Coe ist, dass er die Geschichte erzählen kann und wie cool er mit dem Event bis heute umgeht und was für ein cooler Kerl Villeneuve ist. Ja, also insofern, allein aufgrund der Story waren wir natürlich sehr gespannt auf Dune. Mich würde mal interessieren, wie hat euch der Film, machen wir es doch erstmal ganz emotional, bevor wir irgendwie einen Deep Dive machen, machen wir es doch mal ganz emotional, wie hat es euch gefallen? Weil solche Filme, ich finde immer, gerade wenn man sich irgendwie so wie wir analytisch damit auseinandersetzt, dann ist man immer sofort so, ah, okay, ich gucke den Film direkt mal mit Lesebrille, was natürlich dann total langweilig ist. Ich finde, man muss, und so mache ich das auch immer, die Sache gucken, wie als wäre man 15, so gefühlt im Herzen und nochmal so komplett mitgehen, was man nicht immer ganz kann, aber ich versuche das immer. Wie war es bei dir, Jochen?
Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden zurückgelassen wurde von dem Film. Also das heißt, Ostwestfälisch hat er mir sehr gut gefallen. Zufrieden zurückgelassen.
Hör mal, jetzt lass die Emotionen mal nicht zu krass raus an dieser Stelle. Ne?
Ich bin tatsächlich, also ich habe den sehr gerne geschaut. Ich habe mich wohlgefühlt damit. Es gibt, man kann über ganz viel sprechen, aber ich würde und das finde ich, ich habe den relativ spät geguckt und ich weiß schon, dass sich quasi so alles schon wieder so total auftrennt bei Meinungen von diesem Film. Mhm. Aber bei mir ist es so, dass ich froh bin, dass es diese Adaption gibt und dass sie für Dennis Villeneuve gemacht hat, weil ich seine Fotografie sehr, 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 sehr liebe. Ich gucke den, also ich erwarte schon einen langsamen und fotografierten Film, wenn ich in einen Dennis Villeneuve gehe, ja? So, also mit ganz breiten, großen und langsamen Bildern und so. Und da wurde ich auch nicht enttäuscht. Ich fand die Wüste großartig und sowas. Und weil ich sage, dass es diese Adaption gibt, ich weiß halt, dass es noch weitergeht. Das wusste ich auch schon, ja, als ich geschaut habe und sowas. Und ich bin auch froh, dass das nicht alles in einen Film gequetscht wurde. Ja, das eine Buch, das erste Buch. Mhm, und deswegen, also es ist sehr weit oben auf meiner Skala angesiedelt, ehrlich gesagt, von Filmemotionen. Ja, also ich bleibe jetzt extra, wo du gesagt hast, du willst Emotionen von mir haben. Ja? Also es ist, ich bin glücklich,
ja.
Aber ich habe auch dieses Kritikerherz ist natürlich da. So, und das, und ich kann ganz, möchte ganz viel darüber reden. Aber ich finde es gut, dass es da ist und ich finde es auch, dass es ein guter Film ist. So,
ja.
Erstmal das.
So, also vielleicht mal ergänzen oder als Nachfrage, ob es dir auch so ging. Ich habe den geguckt und ich finde immer, es ist ein gutes Zeichen, wenn man den Film guckt und ich hatte das Gefühl, dass mir die Zeit komplett entgleitet. Ich habe den geguckt und ich war so drin, dass ich überrascht war, als das Ding zu Ende war, dass ich so dachte,
schon lang. Ja.
Alter, ja, er ist total lang, auf jeden Fall, aber ich dachte so, oh, hör mal, jetzt geht's doch gerade erst so richtig los. Und dachte so, okay, der war aber nicht kurz bis dahin, was darauf hindeutet, dass es eigentlich ziemlich geil gemacht gewesen sein muss, erzählerisch gesehen, dass man nicht so denkt, so, oh Leute, jetzt kommt doch mal langsam zu Potte hier. Ne?
Der hat ein interessantes Spannungsphänomen, weil er ist jetzt nicht, also es ist von Sekunde 1 an Spannung da, so finde ich. Ja. Und trotzdem gibt er sich aber ganz schön viel Zeit, diese Spannung auszubauen. Also es ist ja nicht so, als müsste er die Spannung oder halt auch uns dabei halten, indem es die ganze Zeit Schnitt, 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 Action, Action, Action. Das haben wir auch. Aber es gibt ja auch schon Ruhephasen, ja, und die dann halt eher mystisch ein bisschen werden und nicht actiongeladen. Ja? Also ich meine, wie oft es lange Porträtaufnahmen von Gesichtern gibt. Ja,
das ist ja
jetzt,
total.
Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt so, wie man heutzutage jetzt Filme macht, um die Spannung oben zu halten, ja, einfach Leute ins Gesicht zu filmen. Und ja, also und mir hat das aber halt gefallen. Und das, ich fand das auch. Ich fand, das, der war kurzweilig tatsächlich.
Ich bin mal gespannt, weil Sebastian hat ja nochmal einen anderen Blick, weil der sich so viel mit Kino beschäftigt hat in seinem Leben und auch selber Filme macht. Ich habe immer das Gefühl bei Villeneuve, und da kann ich mich drauf verlassen, das, was du auch sagst, diese langsamen Einstellungen, ich finde, Villeneuve ist Kino. Also Villeneuve ist so Kino, wie man Kino oft gar nicht mehr mitbekommt, wo man manchmal schon Angst hat, selbst bei so, ich sag mal, etablierten Brands, etablierten Marken wie Star Wars, wo man weiß, die haben auch so ihr episches Gehabe, was sich sehr stark auch über die Musik transportiert. Aber Villeneuve hat solche Bilder, wo du so denkst, wow, dass der es schafft, dass das so lange stehen bleibt, das ist was, das war sogar schon vor Mandalorian so. Wir haben ja angesichts von Mandalorian, von dieser Serie, dieser Star Wars Serie über langsame Einstellungen und Westerneskes erzählen damals gesprochen. Aber hier muss ich sagen, das weiß ich bei dem, das weiß ich wegen Arrival zum Beispiel auch, der lässt das so stehen und diese Bilder wachsen irgendwie so auf dich zu. Das, also ich weiß nicht, wie er das genau macht, aber die lassen den das ja auch machen. Da sagt ja auch keiner so jetzt aber mal Schnitt, Monsieur. Ne? Das passiert ja nicht. Das könnten die dem ja auch aufdrücken. Die hätten ja auch sagen können, pass mal auf, Schätzelein, Wüste schön. Ja, ganz toll, ganz viel Wüste. Wir wissen auch Dune, ja. Aber wir wollen mit dem Ding Geld verdienen und es soll was passieren, ja. Und deswegen schneidest du das mal alles raus, machst du hinterher eine Direktors-Cut drüber. Kannst du dann auch nochmal sagen, hier verkaufen wir nochmal extra. Hätte ja auch sein können, aber es ist bei ihm nicht so.
Was sagst du, Sebastian?
Also klar, natürlich, klar. Also das ist, also man muss das, glaube ich, auch nochmal, also was ich zum Beispiel total interessant finde, ist bei Sicario so, und es ist auch in dem, den ich ja wahnsinnig liebe, auch den Blade Runner 2049.
Oh, ja. Da haben wir auch schon zusammen drüber gesprochen, tatsächlich, glaube ich, oder? Hier mit dir.
Kann gut sein. Ist aus deinem Gedächtnis gelöscht worden, weil das ist
vor
bei Androiden darf man da nicht wissen.
Ja, und was er tatsächlich auch jetzt hier wieder gemacht hat, sind so Top-Shot-Aufnahmen.
Mhm.
Und zwar super totale Top-Shot-Aufnahmen, wo du dann in diese Landschaft reinfliegst. Also das ist wirklich fast analog zu Blade Runner 2049. Und auch in der Kombination mit diesen Soundwelten, die er da hat. Ne? Also jetzt diesmal Hans Zimmer, vorher Johansson, mit dem er ja jahrelang die Musiken gemacht hat, bis der leider verstorben ist. Großartiger Filmkomponist. Aber das jetzt bei Hans Zimmer, der hat das eben so adaptiert. Das sind ja fast experimentelle, wabernde Soundwelten, die sich dann auf diese sehr, sehr weiten Totalen legen. Und
ein Sound wie eine Düne sozusagen.
Ja, ein Sound wie eine Weite.
Ja, ja.
Also ne, wenn du Weite eh schon hast, dann macht der Sound sozusagen die Weite dann nochmal auf. Und dann, gute Frage ist, ne, was du gerade gesagt hast, haben die nicht irgendwie gesagt, hör mal, mach's mal ein bisschen schneller oder die Geschwindigkeit. Ja. Ich glaube, das haben die tatsächlich zu dem gesagt, aber ich nehme an, dass der einen ganz guten Vertrag ausgedealt hat und gesagt hat, nee, ich mach das mal so, wie ich will. Und daraufhin haben die gesagt, okay, dann gibt's aber vielleicht auch keinen zweiten Teil. Ne? Deswegen haben die ja so lange gezögert, sagen, hör mal, wir beauftragen hier einen zweiten Teil, weil das ist natürlich riskant, wenn du einen Film so hart am fotografierten Erzählen machst, dass im Grunde genommen das, was die Schnittgewohnheiten oder die Sehgewohnheiten, was den Schnitt angeht, heute eigentlich unterläuft. Ne? Das hast du sonst eigentlich im normalen Mainstream-Kino gar nicht, das, was er da macht. Mhm. Sowas gibt es im Arthouse-Kino ganz viel tatsächlich und da wird sich auch viel Zeit gelassen und wenn man sich Filme wie Stalker oder so anschaut, also so alte russische, die großen alten russischen Filme, dann hast du das da auch. Ne? Also sehr, sehr analog. Also da merkt man auch, aus welcher Kinderschule der Mann wahrscheinlich
kommt. Ja, was ich aber trotzdem spannend finde, deswegen, er hat ein bisschen Best of Both Worlds. Sicario zum Beispiel ist ja durchaus ein teilweise sehr actionreicher, sehr schnell geschnittener Film, wo Konfrontationen knallhart und schnell ablaufen und dann wieder langsam. Und ich muss sagen, dass ich diesen Atemprozess sehr schätze bei ihm, dass du so dieses, ich finde, der Kontrast macht es halt. Wenn du die ganze Zeit ballerst, ne, dann denkst du halt irgendwann so, ja, ist gut, komm, ihr ballert, ne? So. Aber wenn es zwischendurch mal eine Pause gibt, dann denkst du wieder so, wow, jetzt geht's aber ab. Das würdest du gar nicht merken, wenn du diesen Rollercoaster-Ride nicht hättest, habe ich so manchmal.
Das ist also klar, ein wahnsinnig tolles Rhythmusgefühl und toll erzählt. Also ich muss, ne, ich kann mich ja dem ja erstmal auch nur anschließen, was ihr ja auch fandet. Ich fand den Film wirklich großartig. Ich habe den auch in der ersten Woche direkt gesehen, bin direkt als ich in Paris war, direkt ins Kino gerannt.
Natürlich warst du in Paris.
Anstatt zu warten, bis ich wieder irgendwo eigentlich einen besseren Ort bin, musste
ich. Ich habe ihn auf Französisch gesehen.
Natürlich, selbstverständlich. Und habe so gedacht, was für ein toller Film. Und ich habe mich auch wirklich drauf gefreut und hatte auch extrem hohe Erwartungen, weil ich das Buch auch so sehr liebe. Ne? So mein erster großer Science-Fiction-Roman war Dune, den ich gelesen habe und war ganz hin und weg irgendwie mit 15, als ich den gelesen habe. Und dementsprechend riesen Erwartungen gehabt, in den Film reingegangen und wirklich keine Sekunde enttäuscht gewesen. Habe ihn mir dann in Deutschland nochmal angeschaut, mit meiner Frau nochmal angeschaut, die den extrem langweilig fand.
Ach, interessant. Okay.
Und dann mit einem anderen Freund gesprochen, der auch Filme mit Film zu tun hat, ein Redakteur, der sagte, boah, ist der langweilig. Also ich will damit sagen, vielleicht dockt man auch so gut an, weil man die Vorlage kennt. Also ich habe fast das Gefühl, als ob sich da dann auch nochmal was trennt. Also
aber was haben die gesagt, warum finden die das langweilig? Das würde mich interessieren, weil das ist was ich jetzt so überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich meine, klar, wir sind natürlich auch immer so, dass wir dann sagen, oh, wir wollen das alles sehen, wie sind die Feinheiten gelöst, wie ist das erzählerisch gelöst, an welcher Stelle, wo wird was gesagt, wo wird überhaupt nicht gesprochen, ne? Wo macht man das rein filmisch mit einem Bild? Haben die gesagt, warum? Also mal abgesehen davon, dass sie es boring fanden, ist sie einfach zu lahm oder was?
So dezidiert weiß ich das gar nicht so genau. Ich glaube, das hat zum Teil damit zu tun, also so habe ich es auch, das kann ich auch fast dann nachvollziehen, weil die Erzählweise von Villeneuve ist ja sehr atmosphärisch. Ne? Und
ja.
Das ist es so, das ist ja auch bei Blade Runner so. Ich habe den letztens auch nochmal geschaut. Also da musst du dich tatsächlich drauf einlassen, in diese Welt eintauchen zu wollen. Und wenn man gewohnt ist, Story, Story, Story und Erzählung, 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 dann ist im Grunde genommen passiert ja gar nicht so wahnsinnig viel in der ersten halben Stunde, dreiviertel Stunde. Da werden ja sehr sorgsam alle Figuren aufgebaut. Und
also jetzt mal ins Ernst, es ist nur ein Establishing. Ich hatte das Gefühl, es ist ein Establishing, also Establishing der Figuren. Wer will eigentlich was? Und dann ist es für ihn so der erste Knick. Ne? Also wir gehen natürlich davon aus, dass ihr den Film mittlerweile auch gesehen habt. Das ist so der erste Knick. Ja.
Grundstory-Wissen, ja.
Ja, ohne Scheiß. Ja, also das ist so, Vater ist tot, damit fällt die Sache quasi auf ihn, sie jagen ihn noch ein bisschen, er trifft mit den Fremen zusammen, hat da sein Initiationsritual auf eine Art und Weise, Ende. That's it. Wir lernen alle Settings kennen, wir lernen das Haus Harkonnen kennen, Atreides, wir wissen über diesen ganzen Gesamtkonflikt, bisschen Battle, Tod des Vaters, bam.
Ja, aber eben tatsächlich, also zum Beispiel Vater und Sohn.
Ja,
das Verhältnis von Vater und Sohn.
Dafür lassen die sich Zeit.
Finde
ich auch super gut, by the way.
Ja, total.
Finde ich richtig gut.
Also da kommt man ja auch zu dem zweiten Punkt, wie erstklassig ist dieser Film besetzt. Ne? Also, und das wirklich bis in die letzte Nebenrolle hinein, wo man dann so denkt, Javier Bardem, du spielst ja auch kleinen Fremen da in der Ecke, ganz am Ende. Ne? So mal eben.
Fremst du dich nicht dafür? Also entschuldige mal.
Ja, man ist überrascht, wie viele großartige Schauspieler da mal eben in so einer ganz kleinen Nebenrolle auftreten. Und dann hast du halt einen mit dem Chalamet ja einfach den wirklich perfekten Paul Atreides, den besser geht's ja gar nicht in der Besetzung.
So. Interessant.
Und deswegen
bin ich da auch
so dran gewesen. Ja. Mhm.
Der ist ganz nah an meiner Fantasie, als ich jung war und das Buch gelesen habe. Weil wenn man so als jünglicher Junge, so ein bisschen Schmalhans, dieses Buch liest, identifiziert man sich sehr stark mit dem Paul. Ja? Ich sage auch Paul, nicht Paul. Da ist man ganz nah dran, ja. Also ich sage auch, man identifiziert wahrscheinlich auch als junge Frau genauso mit ihm, aber das ist ja nun mal diese Rolle, natürlich eine klassische Geschichte, ja, dass du die ganze Zeit eigentlich mitfieberst, ob er denn der Messias ist oder nicht. Und naja, so komischerweise wird er halt dort eingeführt und es gibt auch nur ihn, wahrscheinlich ist er das weißt du, ja. Und ich fand aber sehr gut, dass wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht, ja. Und trotzdem in diesem Film finde ich es authentisch, die Zweifel, ja, die der Schauspieler halt zeigen muss, dass er sich selbst gar nicht sicher ist, ob er das ist und ob er das kann und ob er halt diese ganze Vorhersage erfüllen kann und so. Und das das habe ich halt sehr gelungen empfunden. Also besetzungsmäßig habe ich da auch wirklich ganz wenige, also eigentlich sogar gar keine, also Kritikpunkte, ja, weil, also ich meine wirklich, fast alle sind so on point besetzt. Oscar Isaac ist wirklich halt so, also ich meine, wie stellst du dir Leto Atreides vor? Wie stellst du ihn dir vor? So, wie aus einem Shakespeare gefallen, ja, so, also, ne, also ganz großartig. Und dann auch Dave Bautista, den ich ja eigentlich erst kennengelernt habe wegen Drax the Destroyer, weil ich früher kein Wrestling geguckt habe, ja, und dann spielt er halt, dann spielt er halt Raban und es ist halt so, ich sehe Drax the Destroyer und in meinem Kopf wird so eine komische Verbindung gemacht, aber er ist so eine gute Besetzung, ja, also weil er genau diese Fresse
ganz ehrlich, diese Art von Energie, die der auch hat, die Wut, die so aus dem rausschwappt, wenn der irgendwo in den Raum kommt und dann einfach nur so rumbölkt und so sagt, warum haben wir nichts gemacht? Ne? Ja, so wie so, wie so ein Hund, der irgendwie sagen will, wir müssen ihn beißen jetzt. Und,
ja,
und
das ist total der Hund, er ist total der bellende Hund. Ja,
absolut, ja. Das fand ich auch total toll. Bei Oscar Isaac, ich finde Oscar Isaac, versteht mich nicht falsch, ich finde ihn super. Als ich die erste Aufnahme gesehen habe vom Kostüm, habe ich schon gedacht, mega, der Typ braucht einfach nur dazu stehen und ich denke immer, super. Ich habe aber auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, gibt es eigentlich momentan niemand anderes außer ihm, den man in solche Rollen steckt. Der macht es halt alles. Ne? Der macht es alles, was auch für seine Vielseitigkeit spricht. Der spielt ja auch in Indie-Produktionen mit, die total toll sind. Irgendeinen erfolglosen Gitarrenboy oder so, der kriegt es ja alles hin. Aber fast schon beängstigend, wie cool der ist. Ne? Also, Das fand ich auch. Ich fand bei Atreides, bei Paul, wie du ihn nennst, Paul. Paule! Ich finde bei dem toll, dass der so eine fast schon wächserne Blankheit hat. Also der hat ja so ein sehr spitzkantig zulaufendes Gesicht. Die Haut so total glatt und dann bewegt er sich manchmal auch gar nicht, guckt aus diesen Kohlenaugen einfach nur so raus und schafft es aber mit einer minimalen Mimik trotzdem unheimlich viel zu transportieren. Mhm. Was ich bei einem jungen Schauspieler oft gar nicht erwarte, weil das ist bei dem so geil, weil das ist so eine Mischung aus einerseits so einem Wissen, also der kann mit dem gleichen Gesicht ein tiefes Wissen über das Schwangersein seiner Mutter mitteilen, wie er sozusagen das Unwissen des jungen Herrscherboys, der irgendwie seinen Vater irgendwas fragt, transportieren kann. Ja? Also beides mit diesem Gesicht möglich. Und ich finde das deswegen cool und sage das deswegen auch für alle, die das noch nicht gesehen haben, weil ich viele hatte, die haben gesagt, hey, dieser Bubi da auf dem Plakat, kann der das denn auch transportieren? Ja, kann er. Muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab.
Viele haben sich auch ein bisschen darüber beschwert, dass es das ist nun mal sehr viel Aufnahme, also er hat sehr viel Screentime, ja, aber wenn du einen Film über Jesus machst, jetzt von der Geschichte her, würdest du wahrscheinlich auch relativ viel filmen. Aber, also,
ich finde, Jesus hat ein bisschen viel Screentime.
Im Neuen Testament. Im Neuen Testament. Genau.
Ja.
Aber ich finde, das ist total nötig. Man muss diesem Protagonisten, dieser Figur, muss man ganz viel ins Gesicht filmen, um die Geschichte von Dune zu erzählen. Ja? Also was ist der eigentlich? Ja? Und all das, was auf diesem Planeten passiert, was auf Dune passiert, also was auf Arrakis, muss ich auch mal einen anderen Namen nennen, und auch was auf den anderen Planeten passiert, was diese ganze große interstellare Saga, die da quasi vorhergesagt wird, ja, dass es halt noch einen Messias gibt, noch einen interstellaren Krieg gibt, sowas alles, das muss sich ja in dieser Person manifestieren, ja, und ja, da muss er nun mal halt so im Vordergrund stehen. Dem musst du folgen die ganze Zeit. Und das, finde ich, wird einfach gut gemacht und ist eine gute Besetzung. Und alleine schon, weil ich gerade mal ganz kurz nachdenken muss, wer das denn bei David Lynch gespielt hat.
Ach, der Kyle MacLachlan hat das gespielt.
Ja, aber siehst also du, hier für mich hat er das schon überspielt. Ja? Also, ach, weil krass, ganz viele andere Figuren habe ich noch im Kopf, kann ich mir sofort abrufen.
Sting natürlich. Ne?
Genau, die Gesichter gegenübersetzen, genau. Aber bei Paul gerade nicht mehr, interessanterweise. Und das finde ich mal interessant, ne? wenn so in Erinnerung überspielt werden bei neuen, ja, Neuverfilmung oder sowas. Ne? Ja.
Also eine Figur haben wir natürlich vergessen jetzt insgesamt im Ensemble. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, weil mein Liebling, der Mann meines Herzens ist natürlich Jason Momoa. Also, ja.
Ist auch interessant, dass ihr nur über die Männer redet. Die Jessica Atreides,
ja,
Rebecca Ferguson ist natürlich auch wahnsinnig gut. Ne? Also die,
wie du meinen Jason Momoa zur Seite schiebst, man kann Jason Momoa gar nicht zur Seite schieben, körperlich gesehen.
Muss ziemlich kräftig sein.
Wobei ich tatsächlich, da muss ich gestehen, da habe ich so gedacht, da kriege ich den, bei Jason Momoa bin ich so, weil der halt Aquaman bin ich so ein bisschen.
Er ist für dich Aquaman, ne? Er ist für dich
Aquaman. Das ist voll geil.
Ich habe auch einen Dreizack. Ich habe gedacht, jetzt holt er gleich den Dreizack und letzten Endes, okay, der hat so eine Fighter-Rolle. Ja,
sorry, es tut mir auch leid, Max, ich muss das sagen, ich finde es so lustig, weil ich auch zu einer Person gesagt habe, Dune hast du schon gesehen und die Person hat auf der anderen Seite dann mal nachgegoogelt, weil sie jetzt nicht so ganz tief in der Science Fiction drin ist,
ja,
und meinte, ach, das ist der Film mit Aquaman.
Das ist natürlich geil, dass das der Hauptanknüpfungspunkt für manche ist, ja. Sorry, aber Jason Momoa, ich finde ihn insofern sehr lustig, als, ich weiß nicht, das kann auch alles fake sein, aber ich habe so Making-of-Videos gesehen von Dune. Und du siehst Jason Momoa, wie er in irgendeiner Ecke von, ich weiß nicht, wo die da gefilmt haben. Also es gab, ich weiß, sie haben in Jordanien gefilmt, Abu Dhabi haben sie gefilmt und so. Aber du siehst, wie Jason Momoa zum Drehort kommt und dann hat einer irgendwie so eine Making-of-Kamera laufen und Jason Momoa findet es einfach nur geil, dass er dabei mitmachen darf, guckt irgendwie in Richtung Gebirge und sagt, fuck yeah! Und freut sich total über den Berg, ja. Und dann dreht er sich um und dann sagt der Assistent von Villeneuve, The Momoa ist hier. Und dann sagt Momoa, Danny! Und geht auf ihn zu und Villeneuve, der natürlich signifikant viel kleiner ist als Momoa, verschwindet in der Umarmung von Momoa, der ihn auch noch so hoch nimmt.
Oh Gott, oh Gott.
Aber ich fand das so sweet und er fand es auch total nett, offensichtlich. Also der ist so wie so ein Bär, der von jedem der Freund sein möchte. Ja, zumindest verkauft er das. Und ich finde, er verkauft es gut. Und ich muss dann immer schmunzeln. Und wenn ich ihn in dem Film sehe, sehe ich auch diese Energie, dass der das transportiert. Das finde ich bei dem ganz cool. Das hat er natürlich immer, ist von der Rolle her dann immer sehr eher. Ne? Aber trotzdem cool. Ja. Gibt auch viele, die verbinden ihn mit dieser Serie auf Apple TV, mit C, wo er diesen blinden Clan-Leader da spielt. Ja? Also der hat schon auch verschiedene Sachen gemacht. Er ist ja nicht nur Aquaman.
Ja, das ist richtig. Ja, klar. Aber es sind in der Regel, ist er halt eben der Typ, der Bär ist und gut kämpfen kann und grimmig guckt.
Dass
ne?
er jetzt eher also nicht die schmalen Jungs spielt, ist mir schon klar.
Ja.
Ja. Aber wo du die Frauenrollen erwähnst, da möchte ich
finde auch, dass wir darauf, ich finde das nämlich interessant, weil, also, ja, was, wir können total. Gerne gleich über Rebecca Ferguson, sollten über Rebecca Ferguson und Lady Jessica sprechen und der auch vielleicht, also, ich meine, Bene Gesserit und so, sind ja auch wichtig, ja, also ein Frauen spielen in Dune eine Rolle, aber der Film ist, stell das jetzt mal hin, und Dune auch, eigentlich natürlich Männer, ja? Männer, mächtige Männer, die Krieg machen, so, und die kolonialisieren und sowas, ja? Also, und Krieger und so. Also, das ist jetzt schon grundsätzlich ein eher männlich geprägtes Buch mit quasi einem Hexenkult, der im Hintergrund die Fäden zieht, ja? Der weiblich besetzt ist, so. Und die Fremen sind natürlich so, fallen da völlig raus. Ne? Das ist immer eine ganz andere Nummer. Aber das finde ich, fand ich, als ich den Film gesehen habe, auffällig, weil das ja auch nun mal wieder so ist, auch in diesem Film. Das ist die Grundgeschichte, ist so erstmal, ja. So,
ja,
und
ja.
Männer stehen über allem. So.
Was übrigens ein Punkt ist, als du es vorhin erwähnt hast, bin ich innerlich schon, habe ich schon so einen kleinen Marker gesetzt, als du meintest, dass du dich als Junge mit Atreides, mit Paul, sozusagen identifiziert hast. Und vielleicht hätten Mädchen das auch getan. I don't know. Also das ist zum Beispiel ein Gedanke, den wir dann einfach so haben, weil das ist ja unsere Jugend. Das könnte jeder Mannes, jeder Frau Jugend gewesen sein. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass die sich nochmal ganz andere Fragen stellen, weil eben das, was du sagst da, du sagst jetzt so ein Hexenkult im Hintergrund, ja, dieses the plan of the witch in the background und auch genetische Züchtung etc. Also so super Meta-Verschwörungsscheiße, die dann irgendwie die Frauen am Start haben und die Männer schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein und der dümmste von denen ist der Harkonnen-Boy, der immer so, ich möchte jemanden verprügeln, ich möchte mich mit dem prügeln, das ist Jason Momoa, ich weiß, der mag das, weißt du, so halt, ne? Und dann hast du so die Fäden ziehen und etc. Aber ich finde, dass das echt schwierig ist. Also ich weiß nicht, ob man sowas dann modernisieren müsste. Es ist auch der Vorlage getreu, aber wir werden in diesem Podcast jetzt in einer der nächsten Folgen auch noch über Foundation sprechen. Da haben sie zum Beispiel Rollenwechsel vorgenommen und haben Gender Swapping betrieben, ja, im Vergleich zum Buch und haben es anders erzählt. Da kann man auch sagen, so, oh nee, nicht schon wieder Hollywood, jetzt versuchen sie bla. Aber klar, Gender spielt natürlich in der Geschichte hier eine Rolle und warum, was, wie, wo ist, kannst du nicht komplett wahrscheinlich einfach drehen. Aber Frauenrollen, ich weiß nicht, wie es Sebastian geht, ich fand das schon recht schmal.
Total, total. Ich glaube, das war mit Sicherheit auch mit ein Grund, weshalb meine Frau da auch gar nicht eingestiegen ist.
Ja, bei dem, you see.
Ne? Also das war bestimmt ein Punkt. Und ich glaube auch, dass der Film an in zwei Bereichen, also so fantastisch ich den fand, ich kam aus dem Kino raus und habe gedacht, na, wird es allen so gehen? Und da habe ich innerlich schon auch gedacht, na, wahrscheinlich den weiblichen Zuschauern möglicherweise eher nicht. Und dann wahrscheinlich auch nicht denen, die es normalerweise gewohnt sind, dass du im Blockbuster irgendwie mal einen Comic Relief hast. Ne? Mhm. Also das, was normalerweise ist ja immer, hast du ne, so klassische Figuren, Rosenkranz und Güldenstern bei Shakespeare, so zwei Narren, die irgendwie auftreten und ein bisschen Unfug machen, damit man das Ernste und das Gravitätische der Geschichte ertragen kann über 2,5 Stunden. Und da macht Denis Villeneuve ja keine Gefangenen. Ne? Es gibt kein, ich glaube, der einzige Mini-Schmunzelmoment ist die kleine Wüstenmaus, die sich einmal kurz das Wasser aus den Ohren poolt. Ansonsten nichts. Es gibt oder der Freme, der einmal da auf den, der weil er die Körperflüssigkeit spendet, da einmal auf den Handschuh spuckt, auf den Tisch spuckt.
Ja, ja.
Aber das sind die beiden einzigen Mini-Comic-Relief-Momente. Ansonsten zieht der sozusagen diese Erlöser, Moore, Dieb, Quadach, wie heißt das nochmal?
Quisatz Hallerach.
Ja, genau. Das zieht der Eisen beinhart durch. Ne?
Aber da muss man auch sagen, dass die Vorlage ja auch stur ernst ist. Ne? Also das Buch ist ernst. Das ist jetzt auch kein...
Als Buchleser mochte ich den Film, wie gesagt, ohne Ende. Für so ein leichtes Mainstream-Popcorn-Unterhaltungsding ist das aber ungewöhnlich, ne? Also ich stelle es ja auch erstmal nur fest.
Ich erinnere mich noch dran, als wir mal über Interstellar gesprochen haben, wo du meintest, Mann, der Film meint sich aber auch, nimmt sich auch total ernst. Und da wird alles ganz ernst verhandelt. Das ist hier auch der Fall gewesen. Und ich meine, klar, es geht natürlich um sowas dreuendes Schicksal, Mythos, Ritualerfüllung etc. Es ist alles immer super düster. Und ich hatte auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass da irgendeiner an irgendeiner Stelle mal Spaß hat. Die einzigen Male vielleicht, wenn man so ein bisschen im Sparring für diesen komischen Schwertkampf, den es bei Dune gibt, mit diesen Schilden, wenn man da drin aufgehen kann. So. Aber selbst da gibt es am Ende dann so eine Art Anti-Comic-Relief, dass es ganz schnell wieder düster wird. Oh, wir haben Spaß gehabt. Lass uns bitte irgendeine Vorahnung einbauen. Ne, so.
Ja.
Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also da ist nicht, es gibt nicht zwischendurch einen Flug in so einem Ornithokopter oder wie die Dinger heißen, einfach mal so for fun durch den Sand oder sowas.
Ganz genau.
Ne?
Hätte super man ja auch Beispiel. Mal machen können. Das hätte es gegeben. In jedem anderen Hollywood-Blockbuster hätte es es gegeben, dass Paul und sein großer Bro Duncan Idaho halt irgendwie zusammen mit so einem Ding durch die Wüste fliegen, weißt du? So.
Ja. Und einfach mal irgendwo an eine Wand pinkeln oder irgendwie sowas. Wasser verschwenden. Ne? Ja, aber das wollen sie natürlich nicht. Ne?
Ja, es ist ein sehr ernster Film. Ja, ja.
Ja, von vorne bis hinten. Umso interessanter, dass ich zumindest da so drin geblieben bin, dass ich nicht zwischendurch geschnauft habe. Aber wie du ja gesagt hast, Sebastian, es gibt einige, die zwischendurch geschnauft haben. Interessant fand ich auch, ich hatte ein Video gesehen, es gibt so eine YouTube-Community, der ich folge, die Corridor Crew, das sind so Special Effects-Leute, die gucken immer Special Effects-Kram an und beurteilen dann, ob sie es gut finden oder nicht. Also das sind selber Profis. Und die sagen dann immer, war das geil oder war das nicht geil? Dann haben die verglichen den alten Dune mit dem neuen Dune. Fand ich total geil, weil bestimmte Sachen, die ich auch über den alten Dune nicht wusste, dabei erzählt worden sind. Die waren natürlich total, teilweise ist es so geil, weil wenn die sind aus der Branche, das heißt, bei manchen Sachen, die wir total geil finden, sind die so super easy to do. Super easy, kann man super einfach machen. Zum Beispiel diese Geschichte mit diesen Schilden. Was ich ja grundsätzlich lustigerweise faszinierend finde, dass es heute noch funktioniert, erzählerisch. Ich meine, in diesem Film ist ja total, hat ja einen sehr mittelalterlichen Aspekt, dass es so eine Art von Schwert- und Dolchkampf gibt, weil die diese Schilde haben und durch die Schilde können keine Hochgeschwindigkeitsgeschosse durch, also musst du jemanden langsam in diesem Close Quarter Combat erledigen, während es gleichzeitig riesengroße Schiffe gibt, die explodieren, wo man auch so denkt, what the fuck. Da meinte einer so, das mit den Schilden super einfach zu machen, kannst du auf jedem Heimcomputer einfach Dings planen, haben die es jetzt, ich habe schon wieder vergessen, wie es geht, ich kann es gerne verlinken, wie man so ein komisches Nachbild erzeugt, was das so aussieht. Dann haben sie geguckt, wie sie das im Original von Lynch gelöst haben, wo es wohl auch eine unheimlich aufwendige, aber super bescheuert, also aus heutigen Gesichtspunkten, super bescheuert aussehende Blockgrafik gab, wo die in so Blöcken drin waren. Haben sie noch mal
gezeigt.
Ist total
lustig anzuschauen heute.
Ist also, super lustig anzuschauen. Er ist natürlich auch schon alt. Aber
ich kann sich mal vorstellen, was das damals wahrscheinlich pro Grafik gekostet hat. Irgendwie.
Alter.
So, ne?
Die haben also, auch erklärt,
das für ein
wie
Aufwand
die das
gewesen sein muss. Ja,
ja, weil die haben ja gesagt, die konnten noch keine Computergrafik machen. Das heißt, die mussten das Frame für Frame sozusagen malen und wenn ich das richtig verstanden habe, war es auch so, dass sie sich gewünscht haben, dass das so eine Art von Fraktaloptik gibt. Also dass, wenn du, dass du nicht einfach nur einen Layer drüber gelegt hast über jemanden, so als wäre er hinter einer Glasscheibe, sondern es sollte sozusagen, verschiedene Seiten der Fraktale sollten schon ein bisschen von der Zukunft und ein bisschen von der Vergangenheit darstellen, sodass sozusagen Bruch innerhalb des Charakters wie in so einer Art von Kristall existiert, der zeitlich schon so ein bisschen verschoben ist. Was aber bedeutete damals, dass du verschiedene Bilder aus dem Film nehmen musstest, um die unter dieses Kristallding zu legen. Das heißt, die haben die Dinge auseinandergeschnitten und dann jedes einzelne Bild von diesem Kampf aus wahrscheinlich 4 Bildern zusammengesetzt. Ja,
stell mir das vor wie eine Anweisung von David Lynch. Es muss quasi so aussehen, als wäre die Person in der Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig und dann halt einfach so ein Team halt einfach 2 Wochen lang nicht geschlafen hat und dann versucht das zu bauen.
Also, ja. Ja. Stell dir mal vor, du kommst an, hast irgendeine Lösung und sagen, ja, das sieht mir noch zu normal aus. Okay, das hat mich 3 Wochen gekostet. Aber ich meine, er ist halt so, ne? Ich erinnere immer gerne an meine Lieblingsregieanweisung, die ich nie vergessen werde, in Making of von Twin Peaks, wo er, ich weiß nicht, ihr werdet euch an die Szene wahrscheinlich nicht erinnern, aber es gab ja diese 2 Brüder und der eine kommt, ich glaube, von einem, auch aus einem, deswegen, das ist unser Anknüpfungspunkt, von einem Besuch aus Paris zurück und hat ein Baguette dabei. Und dann isst er dieses Baguette und unterhält sich mit seinem Bruder, glaube ich, war das, am Tisch. Und dann hat der Schauspieler erklärt, wie viel Baguette er in den Mund nehmen sollte. Und dann hat Lynch gesagt, mach den Mund richtig voll. Und er dann so, ja gut, Schauspieler, ich mach den Mund so voll, dass ich natürlich noch erzählen kann. Dann meinte er, nee, mach den Mund mal richtig voll. Dann hat er ein bisschen mehr reingetan, aber immer noch so, dass er einigermaßen okay erzählen konnte. Und dann so, cut, stopp. Ich möchte, dass du so viel Baguette in den Mund nimmst, dass du nicht mehr richtig sprechen kannst. Mhm. Aber wozu habe ich denn dann überhaupt Text? Denk nicht drüber nach. Mach es einfach. Und dann hat er das vorgemacht und da hast du wirklich die Szene gesehen, da war es so. Perfekt, Kat, wir haben's. Das war so lustig. Und deswegen kann ich mir
einfach
gut vorstellen.
Hätte auch einfach sagen können, sprich Französisch. Ja, sorry.
Du warst doch gerade da.
Ja, so ist doch so wurde Französisch erfunden.
Ja, in so genau so einem Moment. Anyway, so viel zum Thema alte Regieanweisungen. Was die Typen sehr geil fanden, waren die Effekte, wie diese großen Schiffe zerstört werden. Da waren sie totale Fans von. Diese Szene, wie von oben so eine Bombe kommt, die sich erstmal durch dieses Schild durchfrisst. Das Schild
langsam
bleibt noch intakt.
Die bleibt ja auch langsam, die, ne? Also das ist
ja,
ja auch, das
total.
Haben sie auch gemacht, ne? Also die
Mega.
Kommen schnell und dann werden sie langsam, um durch das Schild zu kommen und landen und explodieren dann unterm Schild.
Ja. Und vor allen Dingen ja unterm Schild, also die Außenform des Schildes bleibt quasi noch intakt, dann explodiert es erst innen, um dann nach außen zu explodieren. Und das Ding, ich fand das auch atemberaubend. Umso lustiger fand ich dann, wie die dann mit ihren kleinen Dolchen dahin gelaufen sind. Das fand ich fast ein bisschen albern, weil das war so bringing a knife to a, you know.
Die haben ja fast gehofft, dass sie noch abheben können, ne? Aber trotzdem
ja,
war das so.
I know.
Ich muss auch sagen,
du hast ja auch die Hoffnung gemacht.
Ja, ja ich muss ganz kurz sagen, dass da auch denke, also wenn du halt grundsätzlich das Gefühl hast, dass ein Angriff kommen könnte, weil ich meine, da gab es schon eine gewisse Vorahnung, die sind da jetzt nicht so ganz blind hingeflogen, ja, also der Lito hat ja schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, da könnte was dahinter stehen. Also dann würde ich vielleicht schon so eine Grundbesetzung in meinen Schiffen lassen. So welche, die halt dann die vielleicht dann bewegen oder sowas, wenn es gefährlich wird. Also, weißt du, das
oder eins im Orbit, verrückte Idee,
vielleicht.
Aber ey. lass mal alles unten parken und lassen wir den Motor ankommen. Nee, das wäre Umweltverschmutzung. Ne?
Ja.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das war schon sehr so, dafür war es ein bisschen komisch. Aber was ich übrigens spannend fand, man weiß ja, dass die Ansage war von Villeneuve, dass wenig Spezialeffekte benutzt werden sollen. Wir wollten so viel wie möglich drehen, dass es wirklich physisch auch ist. Haben viel gebaut, viel mit Kulissen, viel auch eben in der Wüste, dass dieser ganze Sandeffekt geil ist. Und das war was, wo diese Special Effects Leute, die halt auch für Film gearbeitet haben, die meinen so, Alter, das muss so perfekt sein, wenn du dieses ganze Compositing hinterher machen möchtest, mit echter Wüste, echtem Sand, echten Sonnenreflexionen durch Sand, der vor der Sonne ist, plus Compositing, plus noch irgendwelche Computersachen, das sei so, das würde man eben genau nicht sehen, wie kompliziert das ist, aber das sei scheiße kompliziert. Und dann haben sie noch eine Szene gezeigt, und die Story wollte ich euch noch erzählen, dann bin ich auch durch mit diesem ganzen Special Effects Kram. Da meinten sie, wie die das damals gemacht haben im alten Dune, da gibt es so eine Szene, wo so ein Sandwurm von unten kommt und diesen Harvester frisst. Und das ist natürlich irgend so ein Prop. Das Ding ist, das ist so eine Art von, ich glaube, sowas wie so ein, da steckt so ein Arm von so einem Mitarbeiter drin, der diesen Sandwurm mit seinen drei Öffnungsklappen von dem Mund quasi bedient und der schluckt in Slow-Mo diesen Harvester. Nur es muss natürlich so aussehen, als wären das Sandmassen in der Wüste und die Sandmassen sind so, also haben auch Trägheitseffekte wie von riesengroßen Sandmassen und nicht so wie, ich sag jetzt mal, Billo Godzilla-mäßig, roar, duz, duz, duz. Und du weißt, der Typ ist nur ungefähr 1,80 groß und das sieht irgendwie gerade ein bisschen albern aus. Der Sand musste sich so verhalten. Wisst ihr, was die gemacht haben? Das war, weil das Miniaturen waren, waren das auch, da mussten die alle lachen, Miniatursand. Und zwar war das kein feiner Sand, kein feiner Sandstrand, Sand, den feinsten, den man finden konnte. Die Scheiße war ganz fein, ultra fein, gemahlenes Glas. Und die haben die Scheiße gedreht und du hast Fotos davon, wie die damals alle mit so Masken am Set standen, weil wenn du das eingeatmet hättest, wäre das sofort in der Lunge gewesen, du hättest nie wieder rausgekommen, wärst wahrscheinlich verreckt. Das heißt, die haben mit ultra giftigem, gefährlichem Zeug quasi gedreht, mit ultra feinem Glassand, der dann so aussah, wie als wäre das eben halt eine große Düne, die da in Slow-Mo irgendwie nach oben gedrückt wird. Nur mal zu den Entbehrungen, die sowohl die Animationsfuzzis als auch die Sandfuzzis erdulden mussten, ja.
Also du redest jetzt ja aber die ganze Zeit, das ist der alte
Dune. Das ist der alte Dune. Der neue ist mit Jason Momoa und Jason Momoa hatte Spaß.
Wo man ja ganz kurz auch sagen muss, der alte Dune von David Lynch ist auch echt ein schlechter Film. Ne? Also ne, bei allem kleingemahlenem Glas und allen Effekten und auch zum Teil einer wahnsinnig guten Ausstattung und auch wie die Navigatoren aussahen und wo man so denkt, Lynch ist echt ein Künstler, aber als Film insgesamt, also dermaßen misslungen und wirklich, Kyle MacLachlan als Paul war schon das damals, war, ja, hat man ja, schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es war, also die Besetzung war nicht richtig gut, dann durch diese Geschichte durchzuheizen, als ob es keinen Morgen gäbe, dann die gesamten Querverbindungen nicht zu haben, dann wirklich auf das zu scheißen, was du sonst hier, was du jetzt gerade in dem neuen Film ja eben hast, nämlich diese Atmosphäre und dieses Gefühl, ich werde hier in eine Welt reingezogen, die so total ist und so ganz ist, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin jetzt ganz da, so, das hast du bei dem Dune von David Lynch ja in keinem Augenblick, ne? Da hast du immer das Gefühl, oh, hier mischt sich große Kunst mit Muppets Show und das ist und ja.
Ich finde, also es gibt auch heute ja noch viele Kommentare, wenn Leute das gucken, die sagen einfach so, worum geht's überhaupt?
Ja.
Oder what the fuck just happened? Warum?
Kannst du eigentlich gar nicht ohne Wissen um Dune gucken, ohne überhaupt zu wissen, was dann passiert. Also das ist also das geht gar nicht. Und also dann ist es wirklich völlig unverständlich.
Und wenn man wenn man sozusagen Dune kennt, selbst dann ist man ja auch enttäuscht, weil du sozusagen alle Elemente, die man ja liebt in dem Buch, also gerade diese Geschichte von einem jungen Mann, der vielleicht auch noch gar nicht so genau weiß, wozu er jetzt berufen ist, der einerseits aus einem Adelshaus kommt und ohnehin schon eigentlich in hohem Stand geboren ist, der aber sozusagen dann alles verliert und aus diesem alles verlieren sich dann doch irgendwie rausschrauben muss in seine Berufung hinein. All das bereitet dieser neue Dune ja sehr genau und sehr behutsam vor und exerziert
fast
das
so ein
durch.
Bisschen wie eine, fast so ein bisschen serienmäßig hatte ich so das Gefühl, wie als würde einer mit filmischen Mitteln arbeiten, auch einen Kinofilm machen, aber eigentlich wissen, ich mache das wie in einer Serie. Ich lasse mir richtig Zeit, ich establishe erstmal, ich will, dass es Tiefe bekommt und wenn es Tiefe bekommen soll, brauchen wir die Zeit. Sorry.
Ne? Genau,
ich,
genau.
Max, ich habe mir das aufgeschrieben als Notiz. Ich habe gesagt, ich stelle mir das so vor, dass er das Drehbuch vorgestellt hat und dann haben sie gesagt, Dennis, das ist eine Serie, ist das schon klar, ne? Das ist eigentlich wie eine Serie, ne? Und er dann gesagt hat, ich mache keine Serien.
Ich mache Kino, Cinema. Ja.
Und wenn es 20 Filme werden. Aber ja. Aber ich habe auch gedacht, also eigentlich hätte man das, also es hat diese Zeit, die man vom seriellen Erzählen heute eher kennt, ja? Also eher im man sagt immer noch TV-Serien, was ein bisschen blöd ist, aber eher von den Streaming-Serien her kennt diese.
Ja, ja, würde ich auch sagen, ne, dieses mit dem Zeitlassen, aber es gibt, glaube ich, dann doch einen Unterschied. Also beispielsweise auch verglichen mit der neuen Star Wars-Saga, die auch sehr seriell ist in ihrem Ansatz, dass er die Parallelstränge, die normalerweise in Serien ja dann auch immer relativ ausführlich erzählt werden, dass er die tatsächlich wirklich kurz hält und knapp hält und kaum auserzählt. Also die Bene Gesserit spielen nur im Zusammenhang mit dem Notwendigen für die Geschichte eine Rolle. Ansonsten wird es kaum auserzählt. Mhm. Der Imperator taucht überhaupt nicht auf. Ne? Der ist auch nur so mal eben da.
Faden ziehen im Hintergrund.
Faden ziehen, der wird mehr oder weniger nur erwähnt. Ne? Und diese Armee des Imperators, also auch diese politische Verwicklung, bei all dem habe ich den Eindruck, das war für Villeneuve, es interessiert mich diese komplexe politischen Verwicklung, entweder rafft ihr die oder ihr rafft die nicht. Als wer Dune kennt und gelesen hat, der rafft die. Und wer das nicht rafft, der begreift zumindest, es geht hier um Verrat und jemand wird hintergangen. Und unser Held wird sozusagen von seinem halbgoldenen Thron heruntergestoßen und muss jetzt hier erstmal durch den Sand robben. Und
ich fand es übrigens lustig, wenn du das sagst, wie kurz das abgetan wird. So ähnlich war es ja auch. Das war ja die Szene, von der ich gesprochen hatte, hier mit Drax the Destroyer, ne? Wo er reinkommt und sagt, warum sind wir nicht super wütend wie ich und machen das und das? Er schenkt ihnen das einfach. Und dann sagt er nur so, ne, der ist ja immer am Baden und macht und tut, ne, und streicht sich einmal über sein ekelhaftes Gesicht und sagt dann irgendwie, ja, vielleicht ist es ja gar kein richtiges Geschenk. Ich mache es immer direkt mal mit so einem Akzent aus dem Rheinischen.
Kölscher Jung.
Ja, aber genau so habe ich den Typen die ganze Zeit. Vielleicht ist es ja gar kein richtiges.
Und dann siehst du so richtig wie bei. Bitte nachsprechen. Über direkt über
ganz ehrlich zu sein, weil es ist, weil du an Kalmund denkst. Du denkst an Kalmund.
Ja.
Kalmund, hast du jetzt diese. Hast du das nachgemacht? Ich weiß gar nicht, warum du an Kalmund denkst.
Ich bade jetzt noch einen Moment und danach esse ich einen Pfund Zucker.
Ja, genau,
ja,
so.
Also, ja, ich aber denke an die 1-Live-Comedy. So
ja, es passt.
Ich auch. Und vor allen Dingen, du siehst so richtig wie, das fand ich übrigens toll, bei meinem Freund Drax, The Destroyer, wie so richtig die Rädchen im Kopf so angehen. Wo du so sehen konntest, sagst, vielleicht ist es ja gar kein Geschenk. Vielleicht ist es ja gar kein Geschenk. Was meint er damit? Was könnte das denn bedeuten? Und beim Zuschauer ist das auch so, ah, okay, dann ist es wahrscheinlich eine Falle, Schnittfalle. Und was ich aber spannend finde, ist, bei allem Epischen und bei allem, ich lasse mir Zeit für Einstellungen und so, das war was den Jungs von dieser Special Effects Crew noch aufgefallen ist, dass Lynch unheimlich viel Screentime verwendet hat für die Reise, für Raumschiff, für ins Raumschiff einsteigen etc. Auch da ging es dann um so Figuren, was davon war gemalt, was war irgendwie ein Modell und wo haben überhaupt Menschen sich bewegt vor der Kamera und so. Ultra aufwendiger Kram auch. Und meinte dann so, ja, und die Szene jetzt hier bei Villeneuve, und dann sieht man einfach nur so, Raumschiff ist da. Fertig. Planet. Und das war's. Was ich aber übrigens geil fand, ich erinnere mich nämlich an die Szene, wo man so ein Raumschiff sieht und man sieht, und das fand ich toll, Skalierung. Man sieht dieses Raumschiff, was so quasi fast schon aussieht wie so ein biologisches Ding. Deswegen sieht man es und man denkt so, wie groß ist das? Ist das eher klein? Ist das groß?
Eigentlich eine Sperma-Szene.
Es hat schon ein bisschen
was. Es ist eigentlich eine Sperrmaschine. Das ist, du meinst, wie dieses Raumschiff diese kleinen Raumschiffe ablässt,
richtig,
die dann den Planeten
richtig besiedeln. Die auch wieder riesengroß.
Ja, ganz biologistisch
ja,
ist
ja,
das,
ja, ja, ja.
wird das. Und deswegen ja, ja. triggert einen das auch so, wenn man so denkt, das habe ich, glaube ich, Bio, glaube ich, unter Mikro. Das, okay, aber es sind Raumschiffe. Nee, das ist schon super. Ne?
Also, vor allem, wie groß das ja. ist. Ne? Also wie der vermittelt, guck mal, das ist das Raumschiff, da kommt so ein ganz kleines Ding raus, das landet und das Ding, das landet, ist riesengroß und denkst so, warte mal, wie groß war denn dann das andere Ding? Das muss ja riesig sein. Ich wette, ich gucke nochmal nach, gibt bestimmt einen, der schon ausgemessen hat, wie groß das sein muss. Im Internet hat immer einer alles schon ausgemessen.
Ja, im Original, wie groß das Raumschiff im Original werden sie irgendwie also mindestens 5 Kilometer lang beschrieben, also von Frank. Ja. Also und ich könnte mir vorstellen, dass das oder? Von der Skalierung her sogar noch größer sein müsste. Also dass Villeneuves Trägerschiffe noch größer sein müssten von der
ja.
Von der Skalierung her.
Ich habe ja, aber da auch was, da ich aber hey, wir lassen uns überraschen.
Ne? Da muss ich echt einen Kritikpunkt ja. bringen, weil also und so ätzender Lynch-Film als Film ist, ich finde, dass Villeneuve, und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ich finde, er hat einen totalen Fehler gemacht mit der Raumfahrergilde, die halt eine ganz große Rolle spielt und die Masse an Spies, die gebraucht wird, um diese Raumfahrergilde auch am Leben zu halten, um überhaupt diese Fähigkeiten hervorzurufen, die ist ja so immens, deswegen ist überhaupt das so wichtig und diese immense Wichtigkeit wird halt auch dadurch dargestellt, dass die halt in diesen riesigen Tanks leben müssen, die ganze Zeit mit Spice begast werden, ja. So, und DDR, also zumindest, er hatte ja gar, also entweder es waren die wirklich, also am Anfang, als diese Gesandtschaft des Imperators kommt, da wird ja gesagt, ja, rechne mal aus, wie teuer das war, da sind so 5 von der Gilde dabei irgendwie und das waren halt dann eigentlich so humane Figuren mit so einem Goldfischglas auf, das halt milchig war. Und mehr kam darin nicht vor. Die Raumfahrergilde spielte eigentlich keine Rolle, obwohl das eine extrem große Rolle spielt in der Geschichte. Und das fand ich ein Dreh, der mir nicht ganz klar geworden ist, weil ich fand sie bei Lynch geil dargestellt, weil sie halt auch so irgendwie so eklig und unverständlich waren und super unmenschlich. Und hier spielten sie eine kleine Rolle, waren eher menschlich und dann eigentlich gar nicht. Ne? Also und auch die Reise spielt aber keine Rolle.
Ja, würde ich ihn aber total in Schutz nehmen, weil ich glaube, bitte, dass diese, also weil ja, weil ich glaube, dass man begreift, dass diese Spice sowas ist wie Erdöl oder Rohöl. Ne? Also man begreift als Zuschauer, ohne jetzt Dune gelesen zu haben, begreift man ja schnell, das ist etwas, ein Rohstoff, der ohne den es nicht geht. Das, ne? Und mehr musst du ja eigentlich erstmal nicht begreifen. Es geht um einen Rohstoff, ohne den man sonst nicht fliegen kann, faktisch. Und wie das dann genau funktioniert, ist ja erstmal für das Schicksal von Paul Atreides vollkommen irrelevant. Und ich glaube, dass zum Beispiel der Lynch-Fehler da tatsächlich war, dass er versucht hat, wirklich auch alles zu bedienen. Und wenn du dann so viel Zeit hineinbegibst in die Navigatoren, ja, also wenn du sagst, okay, ich gebe mal 2 Millionen aus, um die Navigatoren richtig darzustellen und es richtig darzustellen, wie das gemeint ist, wie das transportiert wird, mit einem Mal fehlt dir wieder 10, 15 Minuten Erzählzeit. Motivation der Hauptfigur klar zu machen, beziehungsweise in die Atmosphäre reinzukommen.
Ist auch ein wahnsinnig komplizierter Beginn, ja, ne, bei Lynch. Ja, da ist drumherum.
Bist du erstmal. Und das meine ich nochmal. Ich finde, dass dieser Dune ist unfassbar haptisch. Dass alles an dem ist erfahrbar und fühlbar und ich bin sozusagen andauernd affiziert. Bin die ganze Zeit dabei, zu empfinden, wie diese Welt ist in der Hitze, wie diese Sandwürmer sind, wie diese Heimatlosigkeit ist. Also diese erste Szene, wenn das Raumschiff landet und die stehen da in dem Transporter drin, wie in ihrer Aufstellung und Oscar Isaac tritt aus diesem Raumschiff raus und du hast das Gefühl, du bist im Grunde genommen so wie Soldaten, die wahrscheinlich in Afghanistan gelandet sind, in einigermaßen viel zu großen Transportern und vollkommen verloren in dieser Technik, in der sie da von Bord gehen. Und all das ist total nachvollziehbar und haptisch.
Ja.
Während die anderen Dinge erstmal nicht so wichtig sind. Ne?
Ich finde, weißt du, was ich glaube, warum das wichtig ist, das so zu erzählen, weil, und deswegen sind wir auch nochmal mitgenommen, obwohl wir die Geschichte kennen. Es werden natürlich auch mal so Sachen erwähnt, ne? Was sind so die Zusammenhänge, aber, und deswegen finde ich die Mischung verrückt, wir haben auf der einen Seite in diesem Jungen so eine Art von Seher-Qualitäten, der weiß unheimlich viel. Auf der anderen Seite ist er aber auch, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, nur so der Junge, durch den wir quasi das alles erleben. Der Vater erklärt ihm, warum gehen wir denn überhaupt dahin, wenn wir wissen, dass es eine Falle sein könnte. Wir steigen aus dem Schiff aus und diese Lade fährt irgendwie runter und die Sonne blendet ihn und genauso auch uns. Also wir sind quasi überwältigt die ganze Zeit, versuchen zu verstehen, was das alles eigentlich bedeutet und versuchen unseren Vater zu verstehen, was er da will, versuchen die Mutter zu verstehen, was sie dann wollte mit diesen Bene Gesserit. Was soll das eigentlich alles? Und wir laufen so mit und wenn er was weiß, gerade auch, er hat ja auch nämlich viel gelernt über diesen Planeten, dann hat es fast sowas, eben halt sowas von so einem Schulkind, so nach dem Motto, die örtliche Flora und Fauna ist geprägt durch bla 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 und du denkst halt so, ja stimmt, genau so hätte ich mich auch vorbereitet, wenn ich so jung gewesen wäre. Ich hätte mir halt den Shit durchgelesen, so gut ich kann.
So mache ich das heute immer noch.
Und es bringt mir aber trotzdem nichts. Was bitte?
Das meinte es heute immer noch. Also so ist Wikipedia für mich ja immer noch. Ja. Also wenn ich halt irgendwo in ein anderes Land fahre oder in eine andere Stadt fahre, dann mache ich ja genau auch, gucke ich mir auch die Flora und Fauna von Würzburg vorher an. Ne? Also
ja, so. Genau. Aber ja. So, weißt du, so mit dem, ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht so mit dem Stolz eines jungen Mannes vortragen, der dann total sich freut, dass er mal irgendwie was erzählen kann.
Du bist doch nicht so viel mit mir gereist. Ne?
Oh Gott. Ich stelle mich jetzt so eine Mütze, ich kenne die Mütze, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Die, so ein bisschen vorne den Schirm so hochgeklappt. Sehr geil. Muss sehr geil sein. dieses Gebäude. Ich will den Kaffee einfach trinken. Ich will einfach nur den Kaffee.
Also ich gebe dir gerne ein Beispiel.
Sehr interessantes Gebäude.
Ich gebe dir gerne ein Beispiel. Ich war mal auf Kuba und habe mir Havanna angeschaut mit meiner Begleitung. Und man wurde halt immer so von der Seite angesprochen, als Tourist, ja, wird man dann immer mal wieder angesprochen und möchte hier rein und da rein oder wir haben ja auch eine coole Idee, könnt damit kommen und kostet nur ganz wenig und so. Ist ein bisschen anstrengend so im Zentrum von Havanna. Das ist in vielen touristischen Städten anstrengend. Und ich habe mich dann irgendwann umgedreht und gesagt, today it's our architecture day. Weil ich halt nicht, ja, das ist ein ziemlicher Running Gag geworden, als ich das gesagt habe. Und ich glaube, dass sie das auch nicht verstanden haben. Aber ich wollte nur erzählen, dass ich gerade dabei bin, hier zu erklären, was ich vorbereitet habe und jetzt nicht mit ihnen mitgehen möchte in die nächstbeste Zigarrenbar. Ja, deswegen meine Schiebermütze.
Ich rolle hier meine eigenen Gebäude, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, das wollte ich auch wenigstens noch gesagt haben, ja.
Hast du das auch völlig entrüstet gesagt?
Ich habe das völlig entrüstet gesagt, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So, I'm sorry, today is my architecture day. No.
Ja, vor allem haben die wahrscheinlich auch gar nicht wirklich gut Englisch gesprochen oder so. Und,
Aber nochmal zurück. Ich glaube, du hast, was du gerade gesagt hast, überwältigen. Ne? Also das ist sozusagen der Film insgesamt. Also es gibt, glaube ich, immer wieder Strategien, wo der Versuch, zu überwältigen da ist und da folgt der Film tatsächlich der Erzählperspektive der Hauptfigur. Mhm, ne? Also da hast du, glaube ich, total recht und ich glaube aber eben auch, dass das ohnehin die Strategie des Films ist, also immer wieder das Spektakel durch Überwältigung zu erzeugen und nicht durch Komik oder nicht durch Geschwindigkeit oder nicht durch eine besonders verzwickte Intrige. Ne? Also der ist ja kein, das Miträtseln, worum es denn jetzt so ganz genau geht, das will der ja gar nicht. Der versucht ja gar nicht, dass die Mechanik, mit der die Geschichte ja auch funktioniert, die versucht er überhaupt gar nicht nachzumalen, sondern er ist da ganz bei der Hauptfigur, die natürlich um all das weiß, was in der Welt ist und das bekommt man über die Hauptfigur mit oder eben auch nicht. Und ich glaube, das ist eben auch Teil wahrscheinlich des zweiten Teils, nehme ich mal an, dass dann die Raumfahrergilde eine viel größere Rolle spielt und dann wird die wahrscheinlich auch stärker in Szene gesetzt werden.
So. Ich glaube, dass es immer ganz viel um Macht geht und in wie sie dich, sozusagen, was sie mit dir macht, was Macht aus dir macht, was man an den Harkonnen sieht, das wird ja auch explizit mal erwähnt, weißt du, wie lange sie da, wie viel Geld die da rausgeholt, weißt du, wie mächtig die sind, etc. Und wie böse die sind und wie wütend. Das ist lustig, dass das auch so sozusagen zusammengefasst wird, dass das absolut so sein muss. Und was wird Macht mit ihm machen? Was bedeutet Machtlosigkeit, dass Macht zu haben, dich zum Teil auch erdrücken kann, etc.? Das sind alles sehr interessante Punkte. Was wir heute machen wollen, ich hatte das anfangs schon erwähnt, wir werden zwei Teile machen. Wir haben jetzt viel über den Film geredet, aber über die ganzen dahinterliegenden Strukturen, also was für politische Implikationen hat das, was für politische Parallelen, künstlerische, philosophische Parallelen sind in diesem Film noch zu finden, unabhängig von Verweisen auf andere Filme, Zitate etc. oder das, was da ästhetisch drin ist. Darüber reden wir im zweiten Teil von Future Limited zu Dune.